Nun, was macht eigentlich das Christentum aus? Was ist eigentlich wahres Christentum? Ist es einfach, dass wir sozusagen zur Kirche gehen, mit unseren Bibeln unter dem Arm und bereit sind, die jedem um den Kopf zu schlagen, sobald er irgendwas sagt? Ist das Christsein oder ist es einfach nur verrückt sein, weltfremd sein? Nicht mehr zu dieser Welt zu gehören, da gibt es ja diesen schönen Bibelvers, wir sind nicht von dieser Welt. Ja, genau. Und dann sonden wir uns vor allem Möglichen ab, wir sind Aussteiger, wir können nicht mehr in bestimmten Berufen arbeiten, nun, das mag stimmen, aber es gibt Leute, die treiben das wirklich ins Extrem. Wir steigen aus, wir wollen für Gott leben, nur noch Bibel lesen und beten den ganzen Tag, wie Mönche im Mittelalter. Weil es hat ja eh keinen Sinn da draußen, die Welt ist ja so böse und so verdorben, da können wir ja sowieso nichts mehr tun, es ist alles hoffnungslos. Wir können nur noch auf die Entrückung warten. Wir können nur noch warten, dass Jesus kommt, wir setzen uns auf einen Hügel und wir warten, dass Jesus kommt und uns holt. Wir ziehen uns in unsere Löcher zurück, wir isolieren uns wie die Mönche im Mittelalter, eben wie gesagt, nur noch Bibel lesen und beten. Nun, das ist natürlich nicht das Christentum, das Paulus predigte. Es ist nicht das Christentum, das Christus predigte. Das wahre Christentum ist nämlich keine reine Kopfsache. Es ist auch nicht einfach weltfremd und sich von der Außenwelt isolierend. Es ist nicht nur auf einem Hügel zu sitzen und zu beklagen, wie schlimm doch alles ist, oder noch besser, uns in unseren Gemeinden zurückzuziehen, wie kleine Clubs, kleine Vereine, und da uns zu beklagen, wie schlimm doch alles ist draußen. Alle diese Sünder und hoffen, dass Jesus bald wiederkommt und Feuer regnen lässt über diese Sünder, diese schlimmen Leute. Nein, das ist nicht die Botschaft, die Jesus predigte. Ja, Gott hasst die Sünde. Ja, Gott hasst auch den Sünder. Vielleicht schon mal gehört, dass Gott den Sünder liebt. Das stimmt auch. Geht es da nicht länger drauf ein? Er hasst Sünde und verurteilt sie. Letztlich wissen wir, dass die ewige Strafe die Hölle ist und deshalb ist es, das Ausgießen des Zornes Gottes auf die Menschen. Aber er hat seinen Sohn gesandt, um für diese Sünde zu sterben, damit sie erlöst werden können. Und nun sollen seine Nachfolger, wir, als Lichter in dieser Welt scheinen, als Salz dienen, das ist ein Geschmacksverstärker, Salz, in der Welt. Wir sind Lichter in der Welt. Der christliche Glaube ist nicht arrogante Selbstgerechtigkeit, die sich in eine Burg zurückzieht, weil sie das Gefühl hat, heiliger zu sein als alle anderen. Nein, nein, nein und nochmals nein. Wir wissen, dass die Realität ganz anders ist, denn wir alle waren einst blind, verloren, ohne Gott in dieser Welt, ohne Hoffnung. Oder diejenigen von euch, die vielleicht christlich aufgewachsen sind, christlich großgezogen wurden, die jetzt nicht eine bestimmte Bekehrung erlebt haben, ein Bekehrungserlebnis haben. Auch ihr wärt da draußen blind und tot in euren Übertretungen und Sünden, wenn nicht der Heilige Geist euch gezogen hätte, wenn nicht der barmherzige Vater euch erwählt hätte, wenn ihr nicht zum Heil bestimmt gewesen wärt, wärt ihr heute nicht hier. Christlicher Glaube ist also nicht arrogante Selbstgerechtigkeit, die sich zurückzieht. Wahres Christentum ist bodenständiger Glaube. Ja, ich nenne das jetzt einfach mal bodenständiger Glaube. Es steht in der Realität. Es ist nicht etwas, was nur abgehoben ist und was nur die intelligentesten Theologen verstehen können, was total komplex und philosophisch ist. Es ist total real und es wirkt sich im praktischen Alltag aus. Es ist Liebe, die zu harter Arbeit und einem guten Zeugnis in der Welt führt. Und das ist genau das, was Paulus in unserem Text heute die Thessalonicher ermahnt und letztlich natürlich der Herr durch seinen Geist auch uns. Wie sieht es aus mit deinem Christsein? Bist du bodenständig in deinem Glauben? Stehst du in der Realität? Sieht man da etwas von deinem Glauben? Oder besteht es nur darin, dass du hier am Sonntag hierher kommst in dieses Gebäude, was man fälschlicherweise Kirche nennt manchmal oder Gemeinde? Die Gemeinde sind wir Menschen. Ja, also wir könnten uns auch sonst wo treffen. Das Gebäude ist ein nettes, wunderbares Gebäude, versteht mich nicht falsch, ich bin sehr dankbar dafür. Das hat nichts damit zu tun, aber unser Denken ist manchmal falsch. Wir sind Menschen. Die Gemeinde besteht aus lebendigen Steinen beispielsweise. Paulus musste das klar machen und sagen, hey, schau mal, euer Glaube muss sich auswirken. Und ihr könnt euch nicht einfach jetzt auf einen Hügel zurückziehen, nur weil ihr gehört habt von der Entrückungslehre. Und darüber werden wir uns nächstes Mal dann unterhalten, was das genau ist. Die Endzeit werden wir uns ein bisschen unterhalten. Die Thessalonicher haben diese Hoffnung gehabt, dass Christus wiederkommt und sie holt. Und diese Hoffnung haben wir auch, hoffentlich. Wir alle hier. Aber die Reaktion auf diese Hoffnung war etwas falsch. Die Anwendung dieser Hoffnung haben sie nicht so ganz verstanden. Es wird Zeit, dass die Menschen in unserem Jahrhundert nicht nur Christen hören, sondern Christen sehen. Und genau das muss Paulus den Thessalonischen deutlich machen. Lasst uns diesen Text lesen in 1. Thessalonicher Kapitel 4. Hier heißt es in den Versen 9 bis 12 folgendes, Kapitel 4, Vers 9 bis 12. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen, mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemanden nötig habt. Und wir wissen, die Thessalonicher waren eine junge, eine unerfahrene Gemeinde, eine vorbildliche Gemeinde in vielerlei Hinsicht. Wir haben uns das über die letzten Wochen, Monate angeschaut. In Kapitel 1 sehen wir, dass es eine Gemeinde ist, die sich von den Götzen zu Gott bekehrt hat, also wahre Buße, das wahres Leben, einen evangelistischen Eifer, einen Missionseifer sieht man in dieser Gemeinde. Sie waren in einer großen Handelsstadt, in einem großen Schmelztiegel von allen möglichen Religionen und auch von aller möglichen Unmoral. Wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, über die sexualisierte Kultur dieser Stadt. Dass wenn wir denken, heute unsere Gesellschaft sei schlimm, dass wir das erste Jahrhundert, die grekoromanische Kultur, noch nicht wirklich verstanden haben. Noch nicht gesehen haben, was es da alles gab und was da alles okay war und toleriert wurde in der Zeit. Und in diesem Umfeld war diese Gemeinde gegründet worden von dem Apostel Paulus und seinen Mitmissionaren, seinem Missionsteam, die nach Thessalonich kamen und da eine Gemeinde gründeten, das Evangelium verkündigten, Menschen kamen zum Glauben. Und jetzt war es so, dass diese Menschen dann unter Verfolgung litten. Paulus musste fliehen. Wir wissen, er war nur kurze Zeit da, vielleicht 4, 5 Monate. Hatte also nicht so viel Zeit mit diesen Leuten, sie mit ihnen Jüngerschaft zu machen, sie weiterzuführen in ihrem Glauben. Und er musste fliehen von Thessalonich. Und schließlich machte er sich dann Sorgen. Als er dann nach Athen kam, sandte er Timotheus zurück und wollte wissen, wie es ihm geht. Und Timotheus kommt zurück zu Korinth und bringt ihm gute Nachricht. Und sagt, hey, es ist alles in Ordnung, die Gemeinde ist wunderbar, sie blüht, sie sind geistig stark im Glauben und so weiter. All diese Dinge, die wir lesen im Kapitel 1, in Versen 1 bis 10 oder dann eben in Kapitel 3, Vers 6, wo er von dieser guten Nachricht erzählt. Ihr könnt euch erinnern, er benutzt das Wort Evangelio, also er sagt, er hat uns evangelisiert in dem Sinne, eine gute Nachricht gebracht, heißt das eigentlich, von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr alle Zeit in gutem Andenken habt. Ihr mögt euch erinnern, dieses Andenken, das war dieses aktive Erinnern an Paulus und an seine Lehren. Das war also nicht nur so ein, ja, wir wissen, dass es mal diesen Paulus gegeben hat, sondern nein, aktives Erinnern, sie hielten ihn in Ehren, sie waren loyal. Und das freut ihn natürlich, es freut einen Hirten nicht mehr, als zu hören, dass seine Kinder in der Wahrheit wandeln, sagt Johannes. Sie waren schwach, sie litten unter Verfolgung und sie standen auch in der Gefahr, verführt zu werden durch sexuelle Sünde. Das haben wir letztes Mal gesehen, Kapitel 4, 1 bis 8. Wir haben auch uns darüber unterhalten, dass wenn Satan uns durch Verfolgung nicht klein kriegt, dann versucht er als nächstes mit der Verführung. Das ist oft viel effektiver. Wir haben uns beim letzten Mal das Beispiel Bileams angeguckt, im 4. Buch Mose, wie er dann letztlich das Volk nicht verfluchen durfte, weil Gott es ihm verboten hatte, aber auf seinen Rat hin wurden die Israeliten zu sexuellen Unmoral und Götzendienst verführt. Und genau das fürchtete der Apostel und deshalb, wenn er zum Ende kommt, sein Herz auszuschütten, den Thessalonischen zu sagen, ich war nicht da wegen dem Geld, ich war nicht da wegen dem Erfolg, ich hatte keine solchen Motive, seinen Dienst verteidigt hat, ihnen ganz klar sein Hirtenherz offenbart, wie sehr er sich immer noch um sie sorgt, um sie kümmern will, obwohl er nicht da sein kann. Wir wissen auch, dass er wahrscheinlich nicht da erscheinen konnte, weil diese Bürgschaft abgelegt wurde von diesem Jason, nimmt man an. Also, dass er nicht mehr zurückgehen durfte. Dann schickt er aber stattdessen Timotheus. Er kümmert sich. Er sagt, schau mal, ich habe euch Timotheus geschickt. Einen meiner besten Mitarbeiter, den Mitarbeiter Gottes. Ich bin bereit, auf ihn zu verzichten, nur um zu erfahren, wie es euch geht. So wichtig seid ihr mir, sagt Paulus. Und dann, als er mit diesem Teil fertig ist, nachdem er sein Herz ausschüttet im Kapitel 4, kommt er zum praktischen Teil. Und ihr lest hier in der deutschen Schlachter, heißt es weiter nun. Das ist so ein Hinweis, dass jetzt ein neues Thema kommt. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt. Da spricht er von der Lehre. Und wir haben gesehen, dass die Lehre der Apostel, der Wille Gottes, die Rücksicht auf die Geschwister, das Gericht Gottes, unsere Berufung und auch Gottes Anspruch Motivationen sind. Das ist alles in Kapitel 4, 1 bis 8. Dass wir nicht uns der sexuellen Sünde hingeben. Die Apostel haben es gelehrt, es ist schlichtweg der Wille Gottes, dass wir uns heiligen. Es geht um Rücksicht auf die Geschwister, dass wir einander nicht ausnutzen, auch auf dem Gebiet nicht und so weiter. All diese Argumente hat er vorgebracht. Er muss als erstes dieses Thema ansprechen, weil die Kultur damals höchst sexualisiert war, unmoralisch. Und deshalb war das sein erster Punkt. Nun aber, wenn wir jetzt weitergehen, hier heißt es über die Bruderliebe aber. Jetzt kommt ein neues Thema. Schneidet er also einen neuen Abschnitt an. Er fährt fort. Warum musste er das ansprechen, diese praktischen Themen, diese Bruderliebe, die daneben, wie wir schon gesehen haben, dazu führen sollte, dass wir alle Ehre darin setzen, ein stilles Leben zu führen, mit eigenen Angelegenheiten zu besorgen, mit eigenen Händen zu arbeiten. Nun, es gab einige, auch wenn die Thessalonicher noch so vorbildlich waren, gab es einige offenbar, die so ein bisschen übereifrig waren in ihrer Erwartung auf den Herrn oder auf die Wiederkunft Christi. Ebenso dieses Denken, warum noch arbeiten? Christus kommt ja eh bald wieder. Warum soll ich mich jetzt da noch in diese Gesellschaft bewegen, die ja sowieso nur unmoralisch ist und schrecklich? Und warum noch arbeiten? Christus kommt bald. Und dann, was dann geschah, sie fielen anderen zur Last. Sie lagen anderen auf dem Portemonnaie, auf der Brieftasche sozusagen. Und diese übten ja auch Bruderliebe aus und halfen ihnen natürlich. Aber das war nicht die Idee von wahrer Liebe. Und deshalb musste Paulus hier aufklären, dass wahre Liebe zu einer christlichen Arbeitsmoral führen würde. Nicht zum Nichtstun und einfach so geistlich sein, dass wir jetzt uns da von diesen Handarbeitssphären mal wegbewegen und nur noch auf dem Hügel sind. Das war typisch für die Griechen. Das ist auch typisch für uns manchmal heute in unserer Kultur. Und sie sollten in Liebe zunehmen, heißt es hier, das heißt reifen. Weil diese Liebe dann, wenn sie reif ist, dann führt sie eben zu diesem Lebenswandel, den Paulus dann beschreibt. Und wir wissen, dass die Thessalonicher sehr junge Christen waren und deshalb auch noch nicht so reif. Lass uns mal zurückgehen zur Apostelgeschichte. Geh mal zur Apostelgeschichte, Kapitel 17. Da ist ein Vers, den wir oft zitieren, weil wir es geht um die Beröer, weil die Beröer nobel waren und täglich in der Schrift forschten, und wir benutzen diesen Vers oft, wenn wir unter anderem zeigen wollen, dass es wichtig ist, dass wir nicht einfach alles schlucken, was wir hören, sondern dass ihr alles prüft, mit dem Wort Gottes, mit der Schrift prüft, und das ist auch alles richtig. Aber hier gibt es noch ein anderes interessantes Detail. Er spricht nämlich zuerst hier in Vers 10, sagt er, die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Und das ist, nachdem sie in Thessalonich waren, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Das war seine Strategie, ging immer zuerst zu den Leuten, die schon von Gott sozusagen eine Ahnung haben, die Synagoge, die Juden, das Alte Testament kannten. Und dann heißt es hier in Vers 11, diese aber waren was? Edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Also irgendwie waren die Beröer wahrscheinlich ein bisschen edler in ihrem Unterscheidungsvermögen als die Thessalonicher. Obwohl die Thessalonicher vorbildlich waren, waren sie eben noch nicht so ganz so reif. Und das kann man ihnen ja auch nicht verübeln. Sie hatten ja auch nicht so viel Zeit mit Paulus verbracht. Aber deshalb macht er sich natürlich Sorgen und sagt, hey, wir müssen euch, ihr müsst diese Liebe, diese Bruderliebe, die ihr da habt, die ihr auch auslebt, die aber teilweise dazu führt, dass ihr ausgenutzt werdet von denjenigen, die das Gefühl haben, es sei super geistlich, auf die Entrückung zu warten und nichts mehr zu arbeiten. Diese Bruderliebe muss sich so ausdrücken, dass ihr diese Leute zurechtweist, sagt ihr dann auch im 2. Thessalonischer Brief, und dass ihr selber, wenn ihr zu diesen Faulenzern gehört, dass ihr selber beginnt zu arbeiten mit euren eigenen Händen, um eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen. Das ist also sein Argument hier. Und deshalb habe ich gesagt, im Prinzip finden wir hier in dieser Stelle drei Konsequenzen von bodenständigem Glauben. Es sind einfach drei ganz einfache, ganz praktische Konsequenzen, wenn euer Glaube eben nicht abgehoben ist, sondern wenn euer Glaube mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Und das ist relativ einfach heute. Ich habe nur drei Punkte. Es ist nicht mehr so wie vorher da mit 11 und so weiter. Liebe, harte Arbeit, gutes Zeugnis. Das sind die drei Punkte. Liebe, harte Arbeit, gutes Zeugnis. Das sind drei Konsequenzen vom bodenständigen Glauben und eigentlich sind sie sogar aufbauend aufeinander. Liebe, wahre christliche Liebe, führt zu harter Arbeit und das wiederum führt zu einem guten Zeugnis in der Welt. Und das ist eben genauso, wie Paulus es hier in diesem Text auch ausdrückt und das werden wir noch sehen. Aber lasst uns das jetzt mal im Einzelnen so ein bisschen auseinandernehmen und schauen, was Paulus hier schreibt. Und dann können wir uns selber prüfen, ob wir tatsächlich bodenständigen Glauben haben oder nicht. Oder wo es Bereiche gibt, in denen wir allenfalls Buße tun sollten. Oder wo es auch Bereiche gibt, in denen wir ermutigt sein können, weil wir sehen, ich sehe das in meinem Leben vor sich gehen. Also, das Erste, was ich gesagt habe, die erste Konsequenz von echtem, von bodenständigen, reifen Glauben ist Liebe. Das finden wir in Versen 9 bis 10. Hier heißt es über die Bruderliebe, aber braucht man euch nicht zu schreiben. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Und wie ich schon gesagt habe, das über die bedeutet so viel wie überdies aber, also über das, was ich vorhin gesagt habe, das heißt, das Thema sexuelle Unmoral, über dieses Thema kommt noch etwas anderes, nämlich die Bruderliebe, die Philadelphia, das ist ein zusammengesetztes Wort aus Phileo, das heißt Liebe, und Adelphos, Bruder, eigentlich Liebe zum Bruder. Also nicht brüderliche Liebe, sondern besser Liebe zum Bruder, weil er spricht hier von den Glaubensgeschwistern. Und diese Ausdrucksweise, die finden wir auch im Alten Testament, mit Geschwister, mit Religionisten sozusagen, in Jeremia 22 zum Beispiel und anderen Stellen. Im Prinzip kann man sagen Mitgläubiger. Und das ist also die Liebe zu den Mitgeschwistern in der Gemeinde oder auch natürlich von anderen Gemeinden. Einmal mehr sehen wir, wie vorbildlich die Gemeinde in Thessalonich war. Paulus sagt, ihr habt keinen Bedarf, dass man euch darüber groß etwas schreibt. Ihr kennt das. Ihr seid, was heißt es in unserem Text? Was heißt es da? Ihr seid selbst von Gott gelehrt. Das ist ein einziges Wort, Theodidaktos. Ihr seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Agapao, das Liebewort, das oft, nicht immer, aber oft für selbstlose und aufopfernde christliche Liebe benutzt wird, hier in dem Zusammenhang ganz klar. Nun, was bedeutet das, dass die Thessalonicher von Gott gelehrt waren? Was heißt das? Und wir sehen in Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Es ist relativ einfach. Von dem Moment an, wo jemand wiedergeboren ist, liebt er auch. Mindestens seine Geschwister. Wir wissen, es gibt noch schärfere Liebesgebote, zum Beispiel die Liebe zum Feind. Das wird aber zum Beispiel von Johannes im 1. Johannesbrief nicht unbedingt als Merkmal der wahren Errettung angeführt, aber die Liebe zum Bruder hingegen schon. In 1. Johannes 4, Vers 7 heißt es ganz einfach, jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Das meint nichts anderes als, jeder, der wirklich liebt, ist tatsächlich ein Gläubiger. Und wer nicht liebt, natürlich konsequent, nicht. Das ist ein Argument da im 1. Johannesbrief in Kapitel 3 und 4. Letztlich ist es das, was wir als die Segnungen des neuen Bundes bezeichnen können. In Hesekiel 36 verheißt Gott den Geist und sagt, ich will meinen Geist in euer Inneres legen, werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt. Ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Als Christen sind wir Teilhaber dieser Verheißung, Teilhaber dieses Segens. Und deshalb sagte Jesus den Jüngern, als er über das Kommen des Heiligen Geistes spricht, in Johannes 14, 16 bis 17 heißt es, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich noch Zukunft. Die Innewohnung des Geistes, zu dem Zeitpunkt, wo Christus hier mit den Jüngern spricht, im Johannes-Evangelium. Aber später, nach Pfingsten, sehen wir, dass der Geist ausgegossen wird und in uns wohnt. Und deshalb schreibt Johannes im 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 27, und die Salbung, das ist der Heilige Geist, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, hier haben wir wieder diese Aussage, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge, so wie sie euch belehrt, werdet ihr in ihm bleiben. Die Salbung, der Heilige Geist, Apostelgeschichte 10, 38, 2. Korinther 1, 21, wenn ihr das nachschlagen wollt. Aber Punkt hier ist, diese Salbung, dieser Geist, lehrt die Gläubigen. Nun, das heißt natürlich nicht, dass es keine Lehrer braucht in der Gemeinde, dass ich jetzt nach Hause gehen kann. Oh, so gut, der Heilige Geist lehrt euch. So ist es nicht zu verstehen. Im Zusammenhang des 1. Johannesbriefes geht es um die grundlegenden, sozusagen die essentiellen Lehren des Christentums. Dinge, die ihr glauben müsst, um gerettet zu sein. Ihr könnt nicht Gott, Jesus als Gott ablehnen und gerettet sein. Ihr könnt nicht das stellvertretende Opfer oder Jesus im Fleisch, wie Johannes sagt, in Kapitel 4. Das sind die grundlegenden Lehren. Und interessanterweise, eine dieser grundlegenden Lehren ist auch, wer seinen Bruder liebt oder nicht liebt. Es sind grundlegendsten und wichtigsten Lehren des Christentums oder eine der grundlegendsten und wichtigsten Lehren des Christentums ist die Liebe. Liebe sogar gegenüber den Feinden, wie ich schon sagte, aber Liebe gegenüber den Geschwistern wird zum Merkmal wahrer Errettung. 1. Johannes 4, Vers 7, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Das ist 1. Johannes 3, 15, Entschuldigung. Und dann, jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott, 1. Johannes 4, Vers 7. Das ist ganz deutlich. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. So hat also jeder wahre Christ sozusagen eine Art Lügendetektor eingebaut. Durch den Heiligen Geist. Nicht um alle möglichen Lehren, wir können verführt werden, wir haben das heute gehört, aus dem Judasbrief heute Morgen. Nicht, dass wir nicht verführt werden können, aber die grundlegenden Lehren werden uns vom Heiligen Geist gelehrt. Wir wissen diese Dinge, wir glauben diese Dinge. Ein wahrer Christ wird niemals sagen, dass Christus nicht Gott ist, und so wird er auch genauso, wird er lieben wollen, wenigstens doch seine Mitgeschwister. Vielleicht muss er anderswo noch wachsen, wie auch die Thessalonicher wachsen mussten. Und damit zeigt, dass er zu den wahren Erwählten gehört. Paulus sagt auch in Vers 10, das tut ihr auch. An allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Das ist sehr vorbildlich. Wir haben im Kapitel 1 gesehen, diese Gemeinde war bekannt für ihre Liebe und ihren Glauben. Über die Grenzen der Stadt hinaus, über dieses riesige Gebiet. In Mazedonien und Achaia werden da Namen genannt. Und sie übten sicherlich Gastfreundschaft aus unter den Mitgeschwistern, unter anderem die Gemeinden in der Nachbarschaft sozusagen, Philippi oder Beröa. Sie missionierten überall in der Region. Das sehen wir in Kapitel 1, Vers 8. Auch unterstützten sie wahrscheinlich andere Gemeinden in der Region mit Gütern. Aber auch wenn ihre Liebe noch so vorbildlich war, so ermahnt sie Paulus doch noch, dass sie noch mehr zunehmen soll, noch mehr zunehmend. Eigentlich bedeutet es so viel wie Überfluss haben, hier wörtlich. Überfließen. Ihr müsst noch mehr überfließen von dieser Liebe. Diesen Ausdruck finden wir schon in Kapitel 3, Vers 12, wo Paulus für sie betet, in Liebe überströmen zu werden. Und auch in 4, Vers 1, wo es darum geht, in dem, was sie von den Aposteln gelernt haben, überzufließen, also mehr zu haben, zuzunehmen an Menge, an Verständnis, an Reife letztlich. Warum sagt er das? Wie schon gesagt, weil es nämlich unter ihnen welche gab, die die Liebe und die Freigebigkeit der anderen Geschwister ausnutzten. Sie lagen einfach faul auf der Haut, während andere sie versorgen mussten. Und deshalb mussten sie in ihrer Liebe zueinander wachsen. Die Thessalonicher mussten in ihrer Liebe zueinander wachsen. Dass die einen die anderen nicht ausnutzen, dass die anderen nicht dasselbe tun und andere ausnutzen. oder die anderen dann korrigieren. Die eine Gruppe muss die andere korrigieren, die andere Gruppe muss Arbeit suchen und denen nicht auf der Brieftasche liegen, sozusagen. Und das ist interessant. Paulus spricht hier davon, dass wir in Liebe zunehmen und dann eigentlich korrigieren. Heutzutage wird Liebe auch oft so verstanden, dass wir einander in Ruhe lassen, dass wir einander nichts sagen dürfen, wir müssen sich ja gegenseitig lieben. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen muss herrschen. Aber hier ist es ganz anders. Er sagt, hey, wenn ihr wirklich liebt, dann weist diese Leute zurecht. Dazu werden wir noch später kommen. Jemand hat mal gesagt, je mehr wir glauben, desto mehr werden wir lieben. Glaube ist die Wurzel und die Liebe ist die Blume, die darauf wächst. Es ist Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Und deshalb macht Paulus hier diesen Punkt als erstes, wenn er von diesem Bodenständigen sagt, das Erste und das Wichtigste, was ihr verstehen müsst, wenn euer Glaube wirklich reif sein soll und bodenständig ist, ist, dass ihr das in Liebe zeigt. Liebe zu Gott, aber auch ganz praktisch Liebe zum Nächsten. Wie gesagt, Liebe ist der Kern des Christentums. Christus hat gesagt, dass man seine Jünger vor allem daran erkennen wird. Liebe ist zudem eine Tat, nicht nur ein bloßes Gefühl, so wie das unsere Gesellschaft heute denkt. Ich habe mich verliebt, im Englischen sogar fall in love, das heißt, ich bin reingefallen, das könnte man also reinstolpern irgendwie. Es passiert einfach so mit mir, ich kann gar nichts tun, ich bin völlig hilflos. Das ist nicht die Idee von Liebe, wie es in der Bibel dargestellt wird. Liebe ist eine Entscheidung. In 1. Johannes 3,18 sagt Johannes, meine Kinder, lasst uns nicht was mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern was in Tat und Wahrheit. Wahre Liebe zeigt sich in Taten. Sie lässt sich auch nicht ausnutzen. Und deshalb ermahnte Paulus, dass diese Leute in ihrer Liebe zunehmen, reifen, wachsen, um zu verstehen, dass die Situation, wie sie jetzt sich in Thessalonich abspielt, nicht richtig ist. Indem sich ihre Liebe in harter Arbeit zeigt. Und darin, dass man andere ermahnt, hart zu arbeiten. Und das, wie ihr schon seht, bringt uns jetzt zum nächsten Punkt. Schon gesagt, das erste Merkmal ist Liebe. Und jetzt das zweite, die zweite Konsequenz von diesem bodenständigen, von diesem praktischen Alltagsglauben ist harte Arbeit. Hier heißt es in Vers 11, und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Wie schon erklärte, das und hier setzt eine direkte Verbindung zu dem zuvor Gesagten her. Man hat hier im Griechischen Infinitiv, das hört sich so an, wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt, zu suchen Ehre, zu führen ein stilles Leben, zu besorgen. Also es ist total abhängig von diesem Ermahnen. Es geht alles zurück. Wir ermahnen euch, zuzunehmen, zu führen, zu arbeiten und so weiter. All diese Dinge sind verbunden mit dem vorhergehenden Vers. Und deshalb sage ich, ist es eigentlich eine Konsequenz dieser Liebe. Wenn sie in der Liebe zunehmen, werden sie auch diese Dinge tun. Es folgt. Es folgt daraus. Sie sollten also in der Liebe zum Bruder zunehmen und dies würde dann zu Folgendem führen. Er sagt hier, Ehre zu suchen. Ursprünglich ein Wort, das für Ehrgeiz benutzt wurde manchmal, aber im neuen testamentlichen Zusammenhang eher sozusagen sich zum ernstlichen Ziel machen, nach etwas zu streben. Ein ernstliches Ziel haben, nach etwas zu streben. Nun, was ist das ernstliche Ziel, nach dem sie streben sollen? Es heißt hier, ein stilles Leben zu führen. Dieses Verb bedeutet eigentlich Stille nach dem Reden oder Schweigen, nachdem man gesprochen hat, Ruhe nach der Arbeit, Frieden nach dem Krieg in anderen Textstellen. Es geht einfach um Ruhe in Gedanken. Ein ruhiges, nicht ein ungeordnetes, ein hektisches, ein chaotisches Leben zu führen. Oder wie Paulus im 2. Thessalonicher sagt, unordentlich. Und da wollen wir jetzt auch schnell hingehen, um einfach diese Situation besser zu verstehen, was sich da abgespielt hat. Lasst uns im 2. Thessalonicher Brief kurz aufschlagen, in Kapitel 3. Weil da seht ihr nochmal eine solche Beschreibung, was da vor sich ging. 2. Thessalonicher, Kapitel 3, ab Vers 6 bis Vers 13. Ja, heißt es, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Was ist jetzt diese Überlieferung? Nun, hier heißt es, ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wie definiert man jetzt unordentlich? Nun, wir haben auch nicht umsonst bei jemandem Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengungen haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Und als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln. Jetzt guckt, was das bedeutet. Und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Selbe Gedanke hier. Er muss das sogar noch im zweiten Brief dann erwähnen. So werden wir dann auch noch kommen. Und ihr seht die Situation dieser Übereifer. Vielleicht dachten sie, sie wollen Gott einen Dienst tun. Sie seien überaus geistlich, wenn sie das tun. Aber das ist nicht die Bruderliebe. Bruderliebe der anderen wurde dadurch großzügig ausgenutzt. Man musste sich um die Armen kümmern, die jetzt keine Arbeit mehr haben. Aber Punkt ist, und das sagt Paulus im 2. Thessalonicher ganz deutlich, es war unnütze Dinge, die sie trieben. Es war nicht wirklich Dienst. Es war ein unnötiger Aktivismus, machte sich womöglich breit. Sie verließen ihre Jobs, um vielleicht Christus zu dienen oder auf ihn zu warten. Man weiß es natürlich nicht ganz genau. Weil der Apostel verwendet hier eine interessante Kombination von Worten. Er sagt eigentlich, mit aller Kraft und Eile danach streben, also eigentlich ein hektischer Ausdruck, still zu sein. Das ist eigentlich ein Widerspruch, wenn man so will. Und er macht das absichtlich, um einfach so ein bisschen ironisch einen Punkt zu machen. Genauso eifrig, wie ihr irgendwelchen Aktivitäten nachgeht und eure Zeit verplempert und was weiß ich auch alles tut, nichtsnutzige Dinge treibt, genau mit dieser selben Energie, mit diesem selben Eifer arbeitet. Führt ein stilles und ruhiges Leben, das eben nicht von Unordentlichkeit und chaotischen Zuständen, Problemen, Geldproblemen vor allem, natürlich in dem Zusammenhang gekennzeichnet ist, Schulden. Deshalb ermahnt sie Paulus, er sagt hier, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen. Erledigt das eure, wörtlich. Im Sinne von, kümmert euch gefälligst um eure eigenen Angelegenheiten zuerst. Wische zuerst vor der eigenen Tür, bevor du den anderen irgendwas machen willst, dienen willst. Fallt nicht anderen zur Last, die zu lieb sind mit euch und euch vielleicht beherbergen oder was auch immer sie getan haben. Mit euren eigenen Händen zu arbeiten, das war allgemein in der griechischen Kultur verachtet. Arbeit mit den Händen wurde als sklavisch und herabwürdigend gesehen. Wenn jemand die Möglichkeit hatte, sich in mehr erhabeneren Sphären der Arbeit, sprich dem Denken und der Philosophie, zu widmen, dann sollte er das tun. Und das hebräische Denken war da ganz anders. Wir wissen, die Lehren des Alten Testaments, auch die rabbinischen Lehren sagen, dass Arbeiten mit den Händen, um sich selbst zu versorgen, ist sogar göttlicher Befehl. Es ist geboten. Das ist auch biblisch. Jedoch gab es auch unter den griechischen Moralisten welche, die Respekt hatten für jemanden, der für seinen eigenen Bedarf sorgen konnte, auch mit den eigenen Händen, wenn das jetzt nicht so angesehen war. Und so gesehen wollte Paulus einfach, dass diese Christen ein gutes Zeugnis sind, auch in der Arbeitswelt, sozusagen unter den Griechen, unter den Leuten, unter denen sie lebten. Das war die richtige Anwendung für diese Lehre, dass sie Jesus erwarten, und darauf kommt er dann im Zusammenhang auch noch zu sprechen, dass sie eben nicht unwissend sein sollen über verschiedene Details der Entrückung, aber wichtig war, dass sie erstmal verstehen, hey, wenn ihr wirklich den Herrn erwartet und ihm in Liebe dienen wollt, dann sollte das so aussehen in eurem Leben. Es sollte Liebe sein, die sich in harter Arbeit auszeichnet für eure eigenen Bedürfnisse. Nicht, dass ihr einfach jemanden zur Last fällt. Und dann heißt es auch noch, wie wir es euch geboten haben, wir haben gesehen, Paulus und sein Missionsteam haben das vorgelebt. Ihr Glaube war ebenfalls bodenständig. In vielen Firmen heute könnte man folgende Ansage machen. Zwischen Beginn der Arbeitszeit und Ende der Arbeitszeit, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aufgrund der wachsenden Konkurrenz und weil wir noch ein bisschen überleben wollen, plant doch nebst den längeren Mittagspausen, längeren Kaffeepausen, längeren Rauchpausen, sich darüber zu unterhalten, was letzte Nacht im TV-Programm alles lief, auch noch etwas ein, was wir ab heute Arbeitspause nennen wollen. So sieht es heute aus. Unsere Gesellschaft hat definitiv verlernt, hart zu arbeiten. Wir beschweren uns, wenn wir 35-Stunden-Wochen haben. Oh, das ist zu viel. Ich habe heute Morgen gerade einen interessanten Artikel gelesen. In den 70er Jahren gab es eine Kampagne in Amerika, und da hieß es: Work smart, not hard. Also arbeite gescheit oder intelligent, aber nicht hart. Und damit wollten sie sagen, wenn du einen Doktortitel machst oder irgendeine höhere Ausbildung, dann musst du nicht mehr arbeiten. Dann kannst du dich dann zurücklehnen und so ein bisschen der Chef sein und Manager sein. Und zum Glück hat jetzt jemand eine andere Kampagne gestartet, wo er sagt, work smart and hard. Das ist nämlich beides. Nicht, dass man sich keine Doktortitel holen soll, darum geht es nicht. Aber man sieht einfach das Denken der Menschen. Ja, möglichst wenig tun für möglichst viel Geld. Kommen wir wieder zurück zu dem Konsumdenken von heute. Andere mögen denken, dass wir große Dinge für Gott tun möchten. Ja, ich möchte mal was Großes tun für Gott. Ich möchte mal Missionar sein in einem anderen Land. Oder vollzeitiger Pastor, das müsste man da nicht arbeiten. Stellen sich gewisse Leute vor. Aber Gott möchte, und das ist ganz wichtig. Das finde ich ganz, ganz wichtig hier. Und das musste ich auch lernen in meinem Leben. Ich wollte auch mal Riesendinge tun für Gott und bin nach Russland gegangen, und dann wurde es ein bisschen anders. Hat mich Gott zurechtgewiesen. Gott möchte, dass wir zuerst lernen, ein ganz normales Leben zu führen. Ein ganz ruhiges und stilles Leben zu führen. Denn es ist keine Kunst, ein Rebell zu sein, der jegliche kulturellen Normen verstößt. Punks und andere Leute haben oft das Gefühl, sie seien so besonders und speziell, wenn sie da ihre komischen Hosen tragen und so, aber eigentlich sind sie das nicht. Das ist nicht speziell. Das kann jeder. Jeder kann sündigen, rebellieren und saufen und faul sein. Das kann jeder. Das ist keine Kunst. Aber ein verantwortungsbewusstes Leben zu führen, hart für die eigenen Bedürfnisse zu arbeiten, und das kann manchmal bedeuten, dass man sehr hart arbeiten muss, für sehr wenig Geld, das weiß ich. Ich habe 5 Jahre Taxi gefahren. Ich weiß, was es bedeutet, viel zu arbeiten für wenig Geld. Kommt fast nichts raus dabei. Und dann dabei glücklich zu sein und einfach ein ganz normaler, treuer Bürger zu sein. Das ist das, was Paulus die Thessalonicher hier auffordert. Das ist schwer. Das ist die Kunst des Lebens. Wir müssen lernen, dass es cool ist, uncool zu sein. Oder dass es in ist, out zu sein. Ja, vielleicht werden wir als Spießer bezeichnen, was auch immer, was wir für Ausdrücke dann hören. Aber wir wollen ganz normale, brave Bürger sein, die sich gegen nichts und niemanden auflehnen. Still ihrer Arbeit nachgehen. Das ist die wahre Kunst des Lebens. Die Bibel gibt uns klare Anweisungen, wie wir arbeiten sollten. Es gibt sowas wie eine biblische Arbeitsmoral. Und ich möchte das euch einfach kurz zusammenfassen, was die Bibel eigentlich lehrt über Arbeit. Es gibt viele Vorstellungen heute, und ich möchte einfach das mal so ein bisschen zusammenfassen für euch, dass ihr das mal gehört habt. Ihr dürft es auch schriftlich von mir haben, diese Zusammenfassung. Ich werde es einfach nur kurz zusammenfassen. Also das Erste ist, das ist so ein kleiner Exkurs über Arbeit, weil es ist wichtig, dass wir das verstehen. Was ist Arbeit? Wozu hat Gott Arbeit gemacht? Nun, Arbeit ist kein Fluch. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Arbeit ist kein Fluch. Gott hat dem Menschen Arbeit gegeben, bevor es zum Sündenfall kam. In 1. Mose 2,15 lesen wir, dass Gott den Menschen nimmt und in den Garten setzt, damit er ihn was bebaue und bewahre. Arbeit. Kreativ, natürlich. Nicht so schweißtreibend wie heute nach dem Sündenfall. Zweitens, Arbeit ist ein Geschenk Gottes. Arbeit ist ein Teil von Gottes Ebenbildlichkeit im Menschen. Der Mensch ist Gott ähnlicher, wenn er arbeitet und kreativ ist. Das hat unser Schöpfer auch gemacht. Und es erfüllt das Leben mit Sinn. Das heißt von Gott, dass er arbeitete und ruhte am 7. Tag. Dann drittens heißt es, Arbeit ist Gottes Plan für den Menschen. Also Arbeit ist kein Fluch, es ist ein Geschenk Gottes, und es ist sogar Gottes Plan für den Menschen. Und dieser Plan beinhaltet 3 Elemente. Erstens Versorgung. Wir wollen niemanden zur Last fallen, das ist genau das, was Paulus im 1. Thessalonicher anspricht. Wir wollen nicht anderen auf der Brieftasche liegen, auch nicht dem Staat. Lebensqualität ist das 2. Element von Arbeit als Gottes Plan für den Menschen. Arbeit verleiht dem Menschen Würde. Und wenn jemand sich vorstellt, stellt er sich meistens mit dem Beruf vor. Das ist doch so, ne? Ich bin der und der, meine Arbeit ist der und der. Oder wenn wir zusammen am Tisch, ich will immer zuerst mal, was arbeitest du? Was machst du? Es gehört irgendwie so ein bisschen zu unserer Identität, und das ist auch richtig so. Es ist auch nicht verkehrt, reich zu sein, wenn man viel und hart gearbeitet hat. Es ist nicht verkehrt. Wir kennen in der Bibel Beispiele, Abraham oder andere. Und drittens natürlich Anbetung. Also dieser Plan Gottes beinhaltet Versorgung, Lebensqualität und Anbetung. Wir arbeiten letztlich für den Herrn. Kolosser 3, Vers 22 und 23, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Interessant ist zu bemerken, dass manche Studien auch gezeigt haben, dass es weniger die Arbeitsmenge ist, aber die Einstellung, die wir haben zur Arbeit, die uns kaputt machen kann. Das ist nicht unbedingt die, man hört ja immer von den Arbeitssüchtigen, und das mag es ja geben, dass Leute eben zum Beispiel in zwanghaftes Arbeiten verfallen, weil sie ihrer Verantwortung sich entziehen wollen. Sie wollen nie zu Hause sein bei ihrer Familie. Also dieses Beispiel von diesen zwei Taxifahrern, deren Ehe so wunderbar funktionierte, weil er war Nachtfahrer und sie war Tagfahrer. Klar, das meine ich nicht damit, mit harter Arbeit, das ist Flucht. Das ist einfach Flucht vor den Problemen, die man hat. Aber Punkt ist, dass es manchmal oft so ist, dass unsere Einstellung zur Arbeit auch zu Gesundheitsproblemen oder zu diesen sogenannten Burnouts, wie sie genannt werden in der Gesellschaft, führt. Unsere Einstellung ist wichtig. Verstehen wir, dass wir zu Gottes Ehre arbeiten, dass es Anbetung ist. Anbetung ist nicht nur, wenn wir hier Musik machen und singen. Anbetung ist jetzt, wenn ihr der Predigt zuhört. Anbetung ist, wenn ihr morgens um 7:30 dann wieder irgendwo am Arbeiten seid. Ist auch Anbetung. Verstehen wir das? Arbeiten wir für den Menschen oder für den Herrn? Das ist die Frage. Dann der vierte Punkt. Wir haben gesehen, es ist einerseits, Arbeit ist kein Fluch, Arbeit ist ein Geschenk Gottes, Gottes Plan für den Menschen, dass er arbeitet. Und viertens, Arbeit mit christlicher Motivation ist daher in jedem politischen System möglich. Das ist wichtig. Manche sagen, oh, das geht nicht, heutzutage kann man nicht mehr arbeiten, das geht nicht. Oder im Kommunismus haben sie vielleicht gesagt, ich habe keine Motivation oder wie auch immer. Egal ob Kapitalismus, Kommunismus, Sozialismus, Monarchie, was auch immer, man kann immer zur Ehre Gottes arbeiten. Immer. Amen. Wenn das nicht die Hauptmotivation ist, dann arbeitet man trotzdem und lässt sich nicht einfach sozusagen vom Sozialsystem durchfüttern. Wir dürfen nicht einfach fürs Geld arbeiten. Das dürfen wir nicht machen. Wenn das unser Motiv ist, dann werden wir bald aufhören zu arbeiten. Vor allem in unseren Breitengraden hier. Arbeit mit christlicher Motivation kann in jedem politischen System ausgelebt werden. Fünftens, Arbeit wurde durch den Sündenfall erschwert. Ja, wir kennen das alle. Schweiße deines Angesichts, sollst du dein Brot essen. Aber sie wurde nicht an und für sich schlecht. Die Arbeit selber wurde dadurch nicht schlecht. Es ist nicht ein notwendiges Übel. Es ist einfach anstrengender geworden für uns. Aber das ist unser Problem, unsere Schuld. Und deshalb auch Arbeit und Freizeit ist wichtig, dass wir Freizeit als ein Privileg weniger Menschen sehen. Wir sind privilegiert, wenn wir Freizeit haben. Gott ruhte am siebten Tag. Ich sage nicht, dass es verkehrt ist, Freizeit zu haben, aber die Frage ist, wie nutzen wir diese Freizeit? Wenn ihr sie habt, nutzt ihr sie zur Ehre Gottes oder zum selbstsüchtigen Vergnügen? Das ist die Frage. Man kann auch mal ausspannen, das ist wichtig, unser Körper braucht Ruhe, dann arbeitet er später wieder effizienter. Ich rede hier nicht von unvernünftigen Lebensweisen, Leute, die nur 3 Stunden schlafen und ständig, was weiß ich. Darum geht es nicht. Wichtig ist, dass die Arbeit und Freizeit sind oft dann, die Frage ist die Prioritäten, die wir haben in der Freizeit. Oder setzen wir zum Beispiel unsere Freizeit auch zum Dienst in der Gemeinde ein? Das ist die andere Sache. Jetzt heute. Die Regel ist Regelmäßigkeit, regelmäßig schlafen, regelmäßig essen, regelmäßig Bewegung, um besser arbeiten zu können. Es bringt nichts, wenn wir uns selber kaputt machen. Das ist nicht weise. Da sind wir keine weisen Verwalter von unseren Körpern, die Gott uns gegeben hat. Aber weil das so ist, weil die Arbeit ein Geschenk Gottes ist, der Plan Gottes ist für den Menschen und auch die Freizeit zur Ehre Gottes gebraucht werden soll, ist Faulheit deshalb ganz klar eine Sünde. Das ist der siebte Punkt. Faulheit ist Sünde. Wie gesagt, wir brauchen alle den Schlaf, aber man kann es übertreiben. Auch da können die Segnungen Gottes zur Sünde werden für uns. Zu faul sein, um aufzustehen. Und die Bibel hat scharfe Worte für Faulenzer. Haben wir uns das mal schon mal überlegt? Sprüche 6, Vers 6 heißt es, geh hin zur Ameise, du Fauler. Es ist nicht gerade sehr, ich würde es jetzt vielleicht nicht gerade aus Liebe vor, hey du Fauler, geh mal zur Ameise. Sieh ihre Wege an und werde weise. Lern mal was da, Fauler. Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Wie lange willst du liegen bleiben, du Fauler? Also wirklich? Wann willst du aufstehen und von deinem Schlaf? Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Faulheit wird in der Schrift oft mit Armut in Verbindung gebracht. Es mag Arme geben, die nichts dafür können, auf jeden Fall. Aber in unserem Land sind diese Leute oft einfach faul. Als ich als Taxifahrer arbeitete, hatte ich öfters Bettler, die zu mir gekommen sind, als ich da an der Halte stand. Und die haben gesagt, ja, kannst du mir mal 2 Euro geben und so. Ja, was hast du denn? Ja, ich habe nichts zu essen. Okay, komm, ich kaufe dir ein Brötchen und einen Kaffee. Mach ich. Oh, nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. Was willst du denn? Ja, ich will ein Bier. Tut mir leid. Mach ich nicht. Finanzier nicht deine Sünde. Wir müssen vorsichtig sein. Dann heißt es hier auch in den Sprüchen, im Herbst will der Fauler nicht pflügen, begehrt er dann aber in der Erntezeit, so ist nichts da, er ist einfach zu faul und am Ende hat er nichts. Aber auch sein Auftraggeber, für seinen Auftraggeber ist der Faule eine Qual. In Sprüche 10, Vers 26 heißt es, wie der Essig für die Zähne und der Rauch für die Augen, das sind nicht gerade sehr angenehme Bilder, so ist der Faule für die, welche ihn senden. Und deshalb finden faule Leute auch keine Anstellung, keine Arbeit. Ich würde so jemanden auch nicht einstellen. Das bedeutet ja der Ruin für meine Firma. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Ich bin immer noch überzeugt, wenn man arbeiten will, findet man immer etwas, was man machen kann. Solche Leute wollen nichts tun, nicht einmal sich selber pflegen. In Sprüche 19,24 heißt es, der Faule hat seine Hand in die Schüssel gesteckt, so will er sie nicht müde zum Mund zurückbringen. Er ist sogar zu faul, sich selbst zu füttern. Und deshalb sind solche Leute oft auch ungepflegt, chaotisch, stinken. Ist es so oder ist es nicht so? Ich meine, wir müssen der Realität ins Auge schauen. Die Bibel sagt es, beschreibt es so. Wie eine Tür, die nutzlos in der Angel dreht, so ist der Faule zu nichts zu gebrauchen. Die Tür dreht sich in der Angel und der Faule in seinem Bett. Sprüche 26, Vers 14. Nichts nutzt. Aber das Wichtige für uns ist, Faulheit ist Sünde. Es ist nicht einfach nur, ja, ich bin halt ein bisschen faul. Wir sehen Diebstahl und Mord, sehen wir als Sünden, aber Faulheit, ja, auch. Oft sind es gerade diese akzeptierten Sünden in unserer Gesellschaft, die wir so schön rationalisieren. So, ja, ich bin halt, ich entspanne mich ja nur ein bisschen und heute auch wieder, morgen auch wieder und übermorgen auch wieder. Ja, man kann sich ja die ganze Zeit entspannen. Oder dann geht man in die Ferien, obwohl man arbeitslos ist. Ich weiß nicht, wozu man dann in die Ferien muss. Und so weiter. Also, und das ist leider heute so in unserer Gesellschaft und man sieht auch bei den Thessalonischen ähnliche Denkmuster. Arbeit ist ein Geschenk Gottes und wir sind geschaffen zu arbeiten. Gott hat uns dafür gemacht. Und wenn wir es nicht tun, dann sündigen wir, dann leben wir nicht so, wie Gott uns gemacht und gedacht und geplant hat. Und das ermahnt Paulus hier auch, dass Liebe, dass man aus Liebe, aus wahrer Liebe hart arbeiten wird. Und das ist bodenständiger Glaube. Das ist wahrer Glaube. Der führt zu tätiger Liebe, weil sie sich in einem harten Arbeiten zeigt. Eine harte Arbeit, um sich selbst zu versorgen, aber auch um anderen nicht zur Last zu fallen und dann auch noch um anderen abzugeben, heißt es in anderen Stellen auch noch. Und dann, wenn wir das tun, wenn diese Liebe, diese echte Liebe, diese christliche, selbstlose Liebe zu harter Arbeit führt in unserem Leben, dass wir harte Arbeiter sind, dann sind wir auch der dritte Punkt. Ein gutes Zeugnis in der Welt. Vers 12. Das folgt dann einfach daraus. Damit ihr anständig wandelt, wenn über denen außerhalb der Gemeinde, Gemeinde ist hier in Klammern, weil das wird impliziert, das heißt eigentlich denen, die draußen sind und niemand nötig habt. Aber im Zusammenhang ist es klar, diejenigen, die außerhalb sind, das sind die Ungläubigen. Damit hier zeigt einen Zweck an, das ist der Zweck dieses ganz normalen Bürgerlebens, das ist der Zweck, damit ihr was anständig, das bedeutet so viel wie schicklich, in Römer 13, Vers 13 wird es verwendet, um einen ethisch reinen Wandel, rechtes, gut bürgerliches Verhalten zu beschreiben. Das ist hier gemeint, mit diesem Adverb, diesem anständig. Wandelt, wieder das bekannte Peripateo, herumwandelt, dass ihr anständig herumwandelt und das Herumwandeln ist so viel wie Leben. Einfach das Alltagsleben. So wie ihr euch im Alltag überall verhaltet. Täglicher Lebenswandel. Und dieser Lebenswandel ist evangelistisch. Es ist gegenüber denen, was außerhalb, die Nichtgläubige sind, nicht zur Gemeinde gehören. Aber es geht dabei nicht nur darum, evangelistisch zu sein, sondern auch unabhängig als Gemeinde. Das heißt nämlich auch noch, damit ihr niemand nötig habt. Von niemandem abhängig seid, weder von Mitchristen, die vielleicht in ihrer Liebe noch so sind, und von den Heiden. Das vor allem. Harte Arbeit wird man dann als nützlich sehen in der Gesellschaft, und Außenstehende sehen das auch. Jemand hat mal Folgendes geschrieben über die nordamerikanische Gesellschaft vor knapp 3 Jahrzehnten. In 1981 mussten über 19 Millionen neue Arbeitsstellen für neue und alte Arbeiter geschaffen werden. Während den letzten 5 Jahren hat die Wirtschaft nur 11 Millionen Stellen hervorgebracht. Die Voraussage: zunehmende soziale Unruhen, Verbrechen, Gewalt, entmutigte Jugendliche und Erwachsene, die von Arbeitssuche zur Problemsuche übergehen. Und eine andere Studie, die Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit und Kriminalität untersucht, schreibt ein Reporter: natürlich ist Arbeitslosigkeit nicht der einzige Einflussfaktor für Kriminalität, dennoch kann man ausgehend von diesen Ergebnissen, von dieser Studie, argumentiert werden, dass eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik über eine Erhöhung der Beschäftigung auch dem Ausmaß an Kriminalität entgegenwirkt. Interessante Zusammenhänge. Wenn wir uns nicht als Arbeiter auszeichnen, so werden wir kein gutes Zeugnis nach außen sein, denen, die draußen sind, die Gemeinde, die hier einen Fuß normalerweise nicht hier reinsetzen, in dieses Gebäude. Unsere Evangelisation wird also dadurch eingeschränkt. Und wenn Menschen nicht arbeiten, dann haben sie viel Zeit, um dumme Sachen zu machen. Um nur dummes Zeug sich auszudenken. Das ist genau das, was heute passiert. Und selbst wenn du heute im Moment arbeitslos bist oder nur Teilzeit arbeitest, dienst du den Geschwistern? Gehst du nach Hause zu jemandem? Hilfst ihm putzen? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir arbeiten können. Das heißt nicht, dass wir immer nur für Geld arbeiten. Und der Herr versorgt uns. Oder einen Brief schreiben, jemanden ermutigen. Aber sitzt nicht nur zu Hause herum. Durch dieses Zuhause herumsitzen oder vor dem Fernseher, wenn möglich noch, wir werden dumm und wir machen dann nur dumme Sachen. Wir haben dann nur viel zu viel Zeit, um uns über Dinge Gedanken zu machen, die natürlich vor allem uns selbst betreffen. So selbstlos, wie wir ja sind, wir denken immer nur an uns selbst, was wir doch für Arme sind, weil ich jetzt keine Arbeit habe und ich bin doch sowieso das Opfer von der ganzen Gesellschaft. Und das ist gar kein guter Ort, wo ihr nicht sein wollt als Christen. Ihr müsst euch um andere kümmern, an andere denken, andere höher achten als uns selbst. Das ist so, wie wir als Christen leben sollen. Und ich weiß, das heutige Sozialsystem wirkt dem nicht gerade entgegen, aber es gibt auch heute Möglichkeiten, Arbeit zu suchen. In dieser Hinsicht ist unser System sogar schlecht, weil es teilweise die Faulheit fördert. Ich weiß von Leuten, die mehr verdienen würden, wenn sie sich arbeitslos melden würden, als wenn sie verdienen gehen. Ich weiß das. Aber hier auch wieder, was ist meine Motivation? Warum arbeite ich? Ist es das Geld oder ist es Gottes Ehre? Und hier, meine lieben Geschwister, zeigt sich bodenständiger Glaube. Genau hier. Genau hier ist es ganz praktisch im Alltag. Genau hier können wir zeigen, ob wir nur Bekenner sind oder echt. An diesen Entscheidungen, die wir da treffen, in diesen Bereichen. Lasst uns einander nicht ausnutzen, sondern anständig sein, wie Paulus sagt, sodass wir niemanden nötig haben, wie Paulus ermahnt, dass wir als Gemeinde die Unabhängigkeit anstreben. Wir wollen auch fleißig sein, damit wir die Gemeinde und den Dienst geben können, die Evangelisation und den Dienst hier im Umfeld zu fördern. Also als Christen sind wir das größte Zeugnis in unserer Gesellschaft, wenn unser Glaube bodenständig ist, wenn unsere Liebe echt ist und sich in konkreten Taten zeigt. Als Christen wollen wir nicht dafür bekannt sein, Nichtsnutzer zu sein, Aussteiger, ja, die nicht an dem Gesellschaftsleben teilnehmen und nur auf die Entrückung warten, faul werden, anderen zur Last fallen. Auch nicht abgehoben, arrogant in Bezug auf die Realität, den Bezug zur Realität verloren, ja nichts mehr zu tun haben mit dieser bösen Welt. Ich will aussteigen, will weg. Im Gegenteil, wahre Liebe, wahres Christentum, bodenständiger Glaube führt zu harter Arbeit und einem guten Zeugnis in der Welt. Wenn wir als Christen das begreifen und umsetzen, dann wird unsere Botschaft für die Welt auch glaubwürdiger. Dann sieht man was von unserem Glauben. Ich weiß, wir alle müssen daran arbeiten. Wir müssen darin wachsen, wie Paulus sagt. Ich will, dass ihr zunehmt darin. Ich will, dass ihr wachst. Wir wissen, dass die Welt genug Christen gehört hat. Es wird Zeit, dass sie Christen sehen. Wir wollen nicht nur solche sein, die reden, sondern auch solche, die tun. Wir müssen aufhören, Christen zu spielen, Gemeinde zu spielen, sondern wir müssen Christen sein. Und genau da, in der Arbeitswelt oder im Alltag, da zeigt sich, ob unser Glaube wirklich bodenständig ist. Wenn die Liebe, die in unser Herz ausgegossen ist, zu einem harten Arbeiten für die eigenen Bedürfnisse, für die Bedürfnisse der anderen auch führt, sodass wir niemanden zur Last fallen und dadurch ein gutes Zeugnis sind für die, die außerhalb der Gemeinde sind. Amen. Lasst uns noch beten.